Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Russland kämpft nicht nur mit Panzern und Raketen gegen die Ukraine, sondern auch mit Falschinformationen. Und die zeigen Wirkung. Steter Tropfen höhlt offenbar das Hirn. Wie sonst lässt sich erklären, dass 40% der Deutschen glauben, dass der russische Angriffskrieg eine alternativlose Reaktion Russlands war auf die Provokation der NATO. Fragen wir die Sozialpsychologin und Verschwörungstheorieforscherin Pia Lamberti. Die hat diese Untersuchung für ihre eigene Denkfabrik SEMAS betreut. Frau Lamberti, guten Tag.
Hallo, schönen guten Abend.
Was für eine Frage haben Sie denn den Leuten gestellt, die zu diesem Ergebnis geführt hat?
Genau, ich muss das nämlich nochmal so ein bisschen spezifizieren. Wir haben 6 unterschiedliche Aussagen abgefragt. Das waren manchmal Verschwörungsaussagen, sowas wie Putin würde gegen eine globale Elite vorgehen, die im Hintergrund die Fäden zieht, aber eben auch ja pro-russische Propaganda, also sowas wie die NATO hat Russland so lange provoziert, dass Russland in den Krieg ziehen musste. Das ist die Aussage, auf die Sie sich gerade bezogen haben. Und was wir da gefunden haben, ist eine Zustimmungsrate erstmal von 19% und 21% stimmen denen teilweise zu. Man kann also sagen, es gibt einen gewissen Resonanzraum, in dem diese Aussage zumindest nicht abgelehnt wird. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass das 40% Zustimmung sind.
Aber wir können sagen, 40% mindestens teilweise Zustimmung, so ist es dann, glaube ich, korrekt.
Genau.
Wo haben die Leute das her? Was glauben Sie?
Ich würde sagen, es ist eine Mischung. Zum einen sind es sicherlich auch die Aktivitäten seitens Russland, die Desinformationskampagnen. Das Ganze trifft aber auf bestehende Weltbilder, die Menschen haben, dass sie sich eher pro Russland positionieren oder auch gegen die USA, gegen die NATO, da gewisse alte Vorteile vielleicht auch hegen oder Kritiken, wie auch immer, da kommen wahrscheinlich viele Dinge zusammen. Wir sehen ja auch Unterschiede in Ost und West. Wir sehen auch Unterschiede, je nachdem, welche Wahlpräferenz Menschen haben. Und das bringt mich auch zu dem Punkt, dass wenn man über Desinformation, über Propaganda spricht, dass man eben nicht nur das Ganze als Informationsproblem, ne, die wissen es nicht besser, verstehen darf, sondern sagen muss, das ist auch ein Angriff auf unsere Demokratie und verfängt sich eben in gewissen Gruppen besonders stark.
Aber eine pro-russische Einstellung, also dem Land gegenüber, das uns das Gas abgedreht hat, in ganz Europa zu einer der schlimmsten Energiekrisen geführt hat, die es gibt. Viele Sorgen, viele Ängste sind damit verbunden und trotzdem denken Menschen pro-russisch. Wie können Sie das erklären? Ist das wirklich eine groß angelegte russische Propaganda, die in Deutschland wirkt?
Also ich finde, man macht es sich zu einfach, wenn man sagt, das ist jetzt nur russische Propaganda. Das hat ja auch was mit Deutschland zu tun. Das hat was damit zu tun, dass es eben in gewissen gesellschaftlichen Gruppen ein romantisiertes Bild von Russland gibt, dass es aber auch Personengruppen gibt, die wirklich ja eine Sehnsucht nach einer autoritären Führungsfigur haben, die dann die Donald Trumps, die Putins dieser Welt verharmlosen oder sogar sich nach solchen Personen sehen. Und auf all das kommt dann noch eine russische Desinformation. Das heißt, man muss das in dieser Interaktion begreifen und eben nicht isoliert.
Welche politischen Lager sind denn am ehesten bereit, der russischen Version der Geschichte zu glauben? Um das Wort Propaganda nicht schon wieder zu verwenden.
Ja, also wir haben zum einen besonders starke Zustimmungswerte bei der AfD-Wählerschaft.
Das ist immer verwundert so. Keinen, ja.
Ja, das ist tatsächlich wenig überraschend. Das zieht sich auch so durch, ob es jetzt Corona ist oder eben der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Die zweitgrößte Gruppe ist dann Wählerinnen der Linken. Und dann hat man tatsächlich schon relativ große Abstände und die höchste Ablehnung findet man bei Menschen, die eher die Grünen wählen würden.
Gibt es einen Ost-West-Unterschied?
Ja, tatsächlich auch einen relativ gravierenden, finde ich. Also wenn wir nochmal diese Aussage nehmen, die NATO hätte Russland so lange provoziert, dass Russland in den Krieg ziehen musste, sind wir im Westen bei Zustimmungswerten von 16% und im Osten stimmt dieser Aussage jede dritte Person zu. Und auch die Aussage, dass Putin ja angeblich eine globale Elite bekämpfen würde oder gegen sie vorgehen würde, die im Hintergrund angeblich die Fäden zieht, sind wir im Westen auch bei 16 und im Osten bei 27%. Und das ist ja wirklich klassisches Verschwörungsdenken, was auch schnell in den Antisemitismus überschwappen kann.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, das Wort globale Elite. Wie bewerten Sie das?
Genau, also das ist ganz häufig eine Chiffre, die antisemitisch aufgeladen ist. Dann wird halt nicht mehr von Jüdinnen und Juden gesprochen, sondern eben ja quasi in Form von Umwegkommunikation genommen, so nennt sich das. Das heißt, man hat stattdessen eben Begriffe, die ersetzt worden sind. Auch in den letzten Jahren hatte man beispielsweise Soros, der dann immer wieder genannt wurde, oder eben die Globalisten, die globale Elite. Und wenn man dann ein bisschen tiefer schaut, sieht man, dass es ganz oft eigentlich um Antisemitismus geht.
Um nochmal auf die Frage nach den Quellen zurückzukommen, aus denen sich Menschen bedienen. Was glauben Sie, wer diese Propaganda in Deutschland verbreitet? Auf welchen Kanälen geht das rum? Wer ist da vielleicht auch ein Verstärker bei den Menschen, die wir kennen, unter den Politikern und Politikerinnen?
Also erstmal würde ich sagen, man findet solche Aussagen da, wo Menschen sind. Das kann offline passieren. Ne, die Oma hört es von ihrem Enkel und erzählt es dann der Nachbarin. Das kann aber natürlich auch im digitalen Raum passieren. Und da sehen wir ja auch eine Verstärkung von Kampagnen, von Desinformations Versuchen von Beeinflussung, über die das dann verbreitet wird. Wir haben das auf Telegram, dass es da pro-russische Influencer gibt, aber auch auf Twitter, auf Facebook. Da wurde ja auch vor kurzem durch eine große Recherche gezeigt, dass es da eine sehr groß angelegte Kampagne gab mit gefälschten Medienseiten. Dann haben Profile unter Seiten kommentiert auf Facebook und immer diese Links gesetzt. Das sah dann aus wie zum Beispiel der Spiegel, war aber eine Propagandaseite mit falschen Artikeln. Und so zieht sich das durch. Und da wird eben ganz viel auch probiert, um zu schauen, was funktioniert denn da gerade. Und natürlich hat man auch Menschen, die das nochmal, ja, den Resonanzraum quasi vergrößern. Es gab ja zum Beispiel die Debatte um den angeblichen Sozialtourismus von ukrainischen Geflüchteten. Das hat ja auch seinen Ursprung in russischer Desinformation, die sich auch gegen ukrainische Geflüchtete richtet. Man sieht das eben auch bei anderen Personen, die den Krieg verharmlosen, aus dem Bereich ja, Wissenschaft, Politik. Das heißt, das ist nicht nur eine kleine Gruppe in der Gesellschaft.
Nee, 40% der Deutschen geben der NATO ganz oder teilweise zumindest eine Mitschuld am Einmarsch in die Ukraine und sagen, Russland konnte gar nicht anders. Das Ergebnis einer Untersuchung der Sozialpsychologin und Verschwörungstheorieforscherin Pia Lamberti für ihre Denkfabrik CEMAS. Frau Lamberti, danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne doch.